Ich antworte häufig, wenn mich die Leute fragen, ob ich religiös bin, dass ich das nicht bin, weil es einfacher ist.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
Hallo, hier ist wieder die Theo Lounge. Ein RevLab-Podcast zur spirituellen Gegenwart. Wir gehen in die Tiefe und blicken auch über den Tellerrand. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin und durchlässig für unterschiedliche spirituelle Funken der Gegenwart. Heute geht's um die Frage, ob nicht religiös sein automatisch bedeutet, neutral zu sein. Und im Umkehrschluss mit religiös sein ein mangelhafter Realitätsbezug einhergeht, wenn nicht sogar komplette Irrationalität. Ich unterhalte mich darüber mit Raffaela Estermann. Hallo Raffaela.
Hallo Johanna.
Du bist eine Religionswissenschaftlerin, die an der Uni Zürich spannende Forschungen macht, mit viel Mut und Offenheit. Vor ein paar Monaten haben wir gesprochen über Glaubensvielfalt im Wohnzimmer und da hast du verraten, wie es in deiner Familie zugeht. Und nun berührst du ein echtes Tabuthema deiner Zunft. ReligionsforscherInnen legen nämlich häufig großen Wert auf Neutralität. Du selber, wenn man dich fragt, sagst du gerne, du bist nicht religiös, weil das irgendwie einfacher ist. Aber die Wahrheit ist komplizierter. Und am Ende der 30 Minuten verrätst du uns vielleicht die längere Version. Was ich dich jetzt fragen möchte, ist, wieso ist für dich diese Frage nach Neutralität so ein wichtiges Thema?
Ich muss überlegen, wo ich da beginne. Das hat sich in meinem Studium ein bisschen so entwickelt. Einerseits, weil ich habe begonnen bei meiner Bachelorarbeit eigentlich sozusagen den öffentlichen Diskurs damals über den Islam zu untersuchen. Das war das Thema war damals eigentlich sozusagen die Debatte über die Anerkennung, also öffentlich-rechtliche Anerkennung der muslimischen Gemeinschaft in Zürich. Und dann bin ich eigentlich über diesen Diskurs über den Islam ziemlich schnell dann zum Diskurs über Religion gekommen. Und da geht es dann viel um Säkularismus, um Säkularität, nicht Religion. Und das hat mich dann eigentlich meinen ganzen Master lang begleitet und ich habe mich dann mehr mit Nicht-Religion auseinandergesetzt als mit Religion. Und da ist mir dann, da sind mir viele Dinge aufgefallen, die mir vorhin in meinem Studium nicht so aufgefallen sind. Also das ist wie eine, man könnte sagen, eine Strömung der Religionswissenschaft, die sich mit Nicht-Religiosität auseinandersetzt. Da geht es dann auch, also vielleicht eine Unterströmung davon ist noch die kritische Religionswissenschaft, die setzt sich dann nur noch mit der Diskursanalyse über Religion auseinander, weil sie sagen, das ist die einzige Art und Weise, wie wir uns sinnvoll wissenschaftlich mit Religion noch auseinandersetzen können.
Lass mich kurz einhaken, ja? Bei der Nicht-Religion. Wie definierst du die, was ist da das Besondere?
Diese Frage ist ungefähr ähnlich kompliziert wie die Frage, was ist Religion? Und das ist die Kernfrage der Religionswissenschaft. Da geht es eigentlich, also wenn man fragt, was ist Religion, da kann man dann sagen, ja, zum Beispiel, also kann man sich fragen, ist zum Beispiel ein Atheist auch religiös? Ist sinngebend per se religiös? Ist jemand religiös, der spirituell ist? Ist das alles das Gleiche? Oder das sind solche Fragen, die da kommen?
Kleiner Werbeeinspieler in eigener Sache. Gefällt dir das Gespräch? Hast du diesen Podcast schon abonniert? Die Theo Lounge gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ich entsprechend frage, ist jemanden, also wie sind die Menschen, die nicht religiös sind, muss ich auch fragen sozusagen, ja, sind die denn anders als religiöse Menschen, oder? Und in der Religionswissenschaft liegt oft die Perspektive einfach nur auf religiösen Menschen. Das heißt, da wird dann untersucht, ah ja, wir haben da religiöse Hochzeiten, wir haben da religiöse Trauerfeiern und so weiter. Und dann, also das ist einfach so, das habe ich bemerkt, dass da wie eine Art Verzerrung vorhanden ist, weil diese Perspektive, da wird dann gesehen, ah ja, an diesen an einer religiösen Trauerfeier, da wird dann zum Beispiel Gemeinschaft entsteht da, oder das ist so Dürkheim oder so, kommt da dann. Und dann habe ich, als ich dann eben Nicht-Religion angeschaut habe, gemerkt, ja, aber schau mal, bei einer nicht-religiösen Trauerfeier passiert genau dasselbe. Das heißt, das ist nicht etwas, da habe ich wie gemerkt, das ist nicht etwas, was Religion per se auszeichnet. Und dann habe ich, also jetzt sowieso die Frage, was ist Religion per se? Aber es ist etwas, was Menschen auszeichnet und ihr Verhalten untereinander.
Da müsste man in dem Fall dann vielleicht sagen, das ist so eine säkulare Religionsform, und ja, das wäre schon spannend, das so zu sehen. Aber lass mich nochmal einhaken, ja, um es konkret zu machen.
Ja.
Wenn ich Kinder habe oder Enkelkinder und ich frage mich, wie kann ich denen Religionswissen weitergeben? Oder wenn ich Religionslehrerin bin, und wie kann ich das weitergeben? Welche Haltung sollte ich da idealerweise haben? Was ist da deine Erkenntnis bei deiner Feldforschung?
Ich würde sagen, es ist gut, die eigene Haltung zu kennen, oder ich würde sagen, den eigenen Weltzugang zu kennen, weil das ist das, was ich transparent machen muss. Also es geht viel, glaube ich, um Transparenz und dass ich sozusagen nicht denke, dass ich die einzig wahre Perspektive auf diese Welt habe, egal ob das eine religiöse oder nicht religiöse Perspektive ist, und dass ich in der Lage bin, diese verschiedenen Perspektiven sozusagen darzustellen und sie nicht, weil häufig, ich kann dir das an einem Beispiel erklären. Ich habe zum Beispiel in meiner Feldforschung eine Lehrperson gehabt, die hat dir das Pilgern erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja, Pilgern, das heißt, dass man irgendwie sich reinigt, dass man verzichtet, dass man, dann hat sie verschiedene Dinge gesagt, was das bedeutet, oder? Aber da hat sie ja sozusagen dann wie eine ultimativ gültige Sichtweise sozusagen aus ihrer Sicht dargestellt. Aber sie hat das so dargestellt, dass das nicht transparent wurde, dass das ja dass da eine große kontroverse Diskussion vorhanden ist darüber, was denn Pilgern ist und wer aus welchen Gründen pilgert. Das ist überhaupt nicht klar, oder? Und da müsste man eigentlich mal, also ich denke mir, es gibt wahrscheinlich Forschung dazu, ich kenne sie nicht, aber wenn man dann die Leute fragt, werden sie dir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten geben. Und das ist ein Problem, dass dann häufig in der Schule sozusagen Dinge unkontrovers dargestellt werden, die eigentlich kontrovers sind. Das heißt, man gibt nur eine Bedeutung wieder, die man als das Verständnis von Pilgern versteht, oder? Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich nochmals zurück zu dem, was du gefragt hast mit der Nicht-Religion, weil das habe ich nicht beantwortet. Viele Menschen, die sich als nicht-religiös bezeichnen, möchten sich eigentlich abgrenzen davon, was sie unter Religion verstehen. Und das heißt aber nicht, dass sie zum Beispiel nicht irgendwie auch vielleicht Jesus toll finden oder meditieren oder an eine höhere Macht glauben. Aber die nicht-religiösen Menschen in der Schweiz sind noch nicht so gut erforscht. Das liegt auch daran, dass sie nicht so einfach in eine Gruppe einteilbar sind. Oder also man kann sie schon als die Nicht-Religiösen erfassen, oder? Aber es ist dann eine wahnsinnige Gruppe von ein riesiger Topf mit einem Potpourri darin, den zu sortieren, da wird man, glaube ich, sehr lange haben. Aber die Religionswissenschaft hat sich ja bis jetzt eher eben auf die Religiösen konzentriert. Und dieses ganze Feld der Nicht-Religiösen ist noch, also vor allem in der Schweiz, noch komplett unterbearbeitet.
Spannend. Und was hast du rausgefunden bei deiner Feldforschung, die wir ja schon angesprochen haben, speziell bei Umfragen, bei Interviews, die du mit ReligionslehrerInnen geführt hast?
Das war so, dass die meisten der, also es waren ReligionslehrerInnen im Sinne von, sie waren RKE-Lehrpersonen, also Religionen, Kulturen, Ethik, das heißt an der Schule. Und also keine konfessionellen Lehrpersonen. Und die meisten von diesen Lehrpersonen waren nicht religiös. Das war nicht so, eben weil ich das irgendwie so ausgesucht habe, sondern weil das wahrscheinlich so sozusagen auch eine gewisse Realität wiedergibt im Kanton Zürich. Und diese Lehrpersonen, da war für mich sehr auffällig, dass sie sozusagen dachten, dass nicht religiös sein ein Vorteil bedeutet für den Unterricht des Faches.
Also das ist spannend, da gehört praktisch ein Ethos dazu, als Religionsvermittlerin nicht religiös zu sein, also quasi neutral.
Ja, genau. Also sie hatten die Vermutung, dass sie, weil sie eben nicht religiös sind, eher neutral sein können, als diese religiöse Personen sein könnten. Und da war dann ganz interessant halt eben auch, wie sie, was sie dann unter nicht religiös sein oder unter religiös sein verstanden haben. Das ist also etwas verkürzt gesagt, könnte man sagen, dass die Lehrpersonen mit religiös sein immer auch eine Wertung verbunden haben, also ganz stark damit verbunden war, religiöse Personen haben eine Wahrheit und sie können von dieser Wahrheit nicht abrücken und sie werden sozusagen immer ihre Wahrheit über die Wahrheit von anderen stellen. Und ich, die eben nicht religiös bin, habe nicht so einen Anspruch auf Wahrheit. Ich sehe die Dinge, wie sie sind. Und ich mache einfach eine Auslegeordnung. Das heißt für sie dann, ich möchte alle gleichberechtigt nebeneinander legen und einfach zeigen, was da ist. Und so kann ich in dem Sinne neutral unterrichten. Und eine religiöse Lehrperson würde immer ihre Religion über die anderen stellen.
Und da merkt man schon den Haken daran, dass wenn zu stark Wertungen mitschwingen, ist das natürlich alles andere als eine neutrale Position.
Ja, exakt. Das ist tatsächlich alles andere als eine neutrale Position. Und natürlich auch sehr, also ich würde sagen, das ist ein sehr negativer Bias, den Sie da haben, eine negative Verzerrung, wenn Sie auf religiöse Personen schauen. Also ich habe wie verschiedene Arten des Sprechens über Religion identifiziert in dieser Sprache der Lehrpersonen. Und da gibt es durchaus so, also sie beschreiben Religion teilweise auch sehr als etwas Positives, etwas, was nahe bei den Emotionen ist, nahe am Inneren, was Geborgenheit geben kann und so weiter. Da könnte man dann natürlich aber auch fragen, ja, was sind dann zum Beispiel Aspekte bei nicht religiösen Personen, die ihnen Geborgenheit geben in ihren Weltzugängen? Hat das spezifisch etwas mit Religion zu tun oder nicht? Aber das ist ja auch eine Art positiver Stereotyp dann von Religion. Dann haben sie aber auch sehr hohe, also man könnte sagen, Erwartungen daran, wie Religion sein soll. Also das heißt, Religion soll mit liberalen Wertvorstellungen übereinstimmen. Das heißt, es soll Gleichberechtigung fördern, es soll offen und modern sein, es soll flexibel sein.
Also Attribute der säkularen Gesellschaft.
Ja, genau. Ganz interessant. Und auch, dann gibt es auch noch so einen, ich sage dem, einen aufklärerischen Diskursstrang. Da geht es dann darum, dass es möglichst auch, also dass eine Religion auch den aufklärerischen Prinzipien entsprechen soll, also irgendwie rational sein muss und möglichst auch, wie sagt man, was war da noch alles drin? Also irgendwie also einerseits aus einer Distanz betrachtet werden soll natürlich in der Schule, das war eine Vorstellung, aber auch, dass Religion ja einfach modernen, aufgeklärten Prinzipien entsprechen soll. Und da war auch ganz interessant, wurde dann immer wieder zum Beispiel der Islam dem Christentum gegenübergesetzt. Also in dem Sinne, ja, in Europa, da ist die Aufklärung passiert und dann auch die Reformation. Und eigentlich ist das, was dann dem Islam fehlt, oder? So in dem Sinne, dass der Islam müsste einfach mal sozusagen diese aufklärerischen Prinzipien inhalieren und müsste auch mal eine Reformation erleben und dann wäre er dann auch gut.
Ja, das gibt immer die Vorstellung, dass die aufgeklärte Kultur ist die westliche.
Ja.
Da erinnere ich mich auch an ein Beispiel. Vor einigen Jahren wurde von Deutschland aus, richtig von der Bundesebene, eine große Ausstellung Aufklärung nach China gebracht, mit der Intention, da aufzuklären. Und die haben einen Schönheitsfehler gemacht. Sie haben sich nicht angeschaut, welche Aufklärungen es in China schon gegeben hat in der Geschichte. Und das waren ganz große Aufklärungen auch. Und insofern war das eigentlich dann am Ende ein Produkt von einem gewissen Kulturimperialismus.
Ja, genau. Und ich denke, da ist es eben auch so, dass dann die Lehrpersonen, natürlich, es gibt dann Variationen unter den Lehrpersonen, aber dass es doch einige gab, die dann halt zum Beispiel ihre muslimischen Schülerinnen und Schüler dann auch sozusagen als, man könnte sagen, Adressatinnen dieses Unterrichts sahen, im Sinne von, ich muss meinen muslimischen Schülerinnen und Schülern dann eine aufgeklärte Alternative vorlegen, dass sie sozusagen auch eine Möglichkeit haben, sich von ihrem indoktrinierenden oder Umfeld zu emanzipieren und da den moderaten Islam zu wählen. Und dann ist es eben auch relativ interessant, was sie unter extrem oder strenggläubig dann verstehen. Da wird dann häufig genannt, zum Beispiel das Kopftuch zu tragen, zu beten, 5-mal am Tag zu beten, noch schlimmer. Dann war noch das Fasten im Ramadan, das ein Thema war. Und sie fanden auch, dass eigentlich sozusagen die Schülerinnen und Schüler bereit sein müssten, diese Dinge mit ihnen zu diskutieren und sozusagen ihre Identität mit ihnen zu besprechen. Ob das dieses 5-mal Beten am Tag jetzt okay ist oder nicht und solche Dinge. Das ist natürlich nicht neutral. Aber das ist natürlich auch die Frage, was ist neutral?
Ja, bleiben wir nochmal bei dem, was ist neutral? Also was die Norm ist in einer Gesellschaft, wird empfunden in der Regel als etwas, das neutral. Also das wird als Neutralität empfunden. Und was passiert, wenn sich da etwas verschiebt?
Ja, ich denke, etwas, was da passiert, ist, dass Institutionen sind ja, man könnte sagen, immer die Orte, wo die Veränderungen am langsamsten passieren. Und die Schule ist einer dieser Orte, wo es gibt Gesetze, die da wichtig sind, es gibt die Verfassung, die da wichtig sind, es gibt wie so einen Rahmen, der gesteckt wird. Und dieser Rahmen, der war natürlich lange geprägt von eben Religion, oder? Das heißt, es gab bis vor, was sind das jetzt, 15, 20 Jahren war noch ein ökumenisches Fach sozusagen in der Schule verankert. Und jetzt, wenn wir schauen, wie jetzt diese Veränderung stattfindet, oder? Das heißt, da müssen ganz viele Dinge verändert werden, oder? Also einerseits, es gab in dem Sinne erste Lehrmittel, die geschaffen wurden, aber die sind jetzt auch schon wieder veraltet. Das heißt, es muss jetzt auch wieder angepasst werden. Aber in einer ersten Linie muss auch der Lehrplan angepasst werden. Es sind alles so, solche Dinge, die sozusagen nur weil eine Gesellschaft sich verändert hat, heißt das nicht, dass diese Veränderung schon in den Institutionen angekommen
ist. Verstehe, da ist eine gewisse Schwerfälligkeit. Ja. Und ich glaube, was sich auch ändert, ist, dass Gruppen, die gewohnt waren, Norm zu sein, sich daran gewöhnen müssen, wenn sie nicht mehr so sehr das Normale sind, sondern vielleicht die Ausnahme, sich stärker rechtfertigen zu müssen. Und in dieser Position sind doch heute ganz stark die Religiösen, die Christen, die Muslime auch, wie du gesagt hast.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich würde sagen, das zeigt sich auch zum Beispiel an den Richtlinien des Kantons Zürich zum Umgang mit religiösen Schülerinnen und Schülern. Darin gibt es eine ganz interessante Passage dazu, dass wie mit Unterrichtssequenzen umgegangen werden soll, die auf christlichen Werten basieren. Da gibt es dann ganz viele Legitimationen drin, weshalb das jetzt wirklich stattfinden darf in der Schule, während andere Dinge, wo es um säkulare Werte geht, überhaupt nicht legitimiert werden. Oder? Und da sieht man ganz klar, dass so dieser Rechtfertigungsdruck, der ist extrem hoch, wenn es um das Christentum geht. Aber ich denke auch, dass jetzt gerade auch wieder säkulare Weltanschauungen vielleicht auch ein bisschen wieder unter Druck geraten, weil jetzt eben durch die Pluralisierung, also durch die Migration und so weiter, halt eben auch wieder vermehrt Menschen kommen, die sich offen als religiös bekennen. Während jetzt zum Beispiel für christliche Menschen ist, also hört man häufig, dass sie Mühe haben, zu sagen, dass sie religiös sind, außer in einem geschützten Umfeld.
Da ist gerade viel im Wandel. Wir blicken ja auch gebannt in die USA, was da passiert. Geradezu ein Backlash, dass nicht nur ein Christentum, sondern speziell auch ein weißes Christentum sich nun da irgendwo sozusagen benachteiligt fühlt und aufbegehrt. Lass mich zu einem Punkt noch hinlenken. Eingangs habe ich gesagt, dass du als Forscherin eben, ich finde, immer wieder so Mut und Courage aufbringst, gerade dieses Thema jetzt so anzusprechen. Mir fällt ja auf, dass bei den ReligionswissenschaftlerInnen sehr viele noch irgendwie auf diesen neutralen Standpunkt beharren. Mit Donna Haraway gesprochen, dieser Gottesperspektive, der God's Perspective. Also du schwebst über allen drüber, bist irgendwie neutral und kannst das so von oben beurteilen. Wie kommt das, dass in diesem Punkt gerade die ReligionswissenschaftlerInnen so sehr noch auf diesen Standpunkt beharren?
Ja, ich denke, das hat irgendwo auch mit der Fachgeschichte zu tun, dass die Religionswissenschaft wahrscheinlich noch mehr als andere Wissenschaftszweige das Bedürfnis irgendwo gesehen hat, sich von Religion in dem Sinne auch abzugrenzen.
Und oft auch von den theologischen Fakultäten, ja. ganz handfest.
Ja, absolut, genau, ja. Und ich denke, diese Konflikte, die sieht man auch nach wie vor. Ich würde jetzt auch sagen, das habe ich bis zu einem gewissen Punkt auch in meinem Studium noch erlebt. Also, dass einem gesagt wird, die Theologie ist euer Gegenstand, also als ReligionswissenschaftlerInnen. Und da entsteht natürlich automatisch eine Hierarchie, oder? Das ist etwas, was mich dann immer so ein bisschen irritiert. Einfach, glaube ich, vom Charakter her bin ich immer aufmerksam, sobald irgendwo Hierarchien entstehen und Abwertungen von anderen. Und ich glaube auch, weil ich in der interreligiösen Arbeit arbeite und da.
Das haben wir noch gar nicht genug hervorgehoben, dass du stellvertretende Leiterin bist von Iraskotis, der Arbeitsgemeinschaft für
interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz.
Kompliziert, ja. Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz und auch federführend bist für diese wunderbare Website religion.ch.
Ja, genau. Und ich glaube, durch diese Arbeit habe ich ein bisschen auch eine immer wieder eine Irritation mit dem erlebt, was ich im Studium, Sichtweisen, die ich im Studium gesehen habe und mit einer Realität, die ich doch irgendwie anders erlebt habe, mit den vielen religiösen Menschen, mit denen ich in Kontakt war. Und deshalb habe ich, glaube ich, dann eben auch mich so interessiert, sozusagen andere Sichtweisen kennenzulernen und mir zu überlegen, ja, ist denn eine Religion vielleicht, also es gibt wie es gibt Strömungen in der Religionswissenschaft, die möchten gerne alles als Religion bezeichnen. Also sozusagen eben gebe ich dem Stuhl eine Bedeutung, dann ist die Sinngebung religiös. Und das ist, finde ich, falsch, weil dann wird alles religiös. Und ich persönlich finde es sinnvoller, wenn wir Religion eher als eine oder religiöse Perspektiven oder Weltzugänge, würde ich dem sagen, eher als eine Unterkategorie von Menschen haben Weltzugänge sozusagen verstehen. Und dann habe ich auch nicht mehr diese Hierarchisierung zwischen nicht religiösen Personen und religiösen Personen. Dann habe ich nicht mehr das sozusagen, wenn ich religiös bin, also wenn ich nicht religiös bin, habe ich etwas nicht, nämlich Religion, oder? Sondern ich habe auch etwas und es ist aber vielleicht qualitativ anders. Und sozusagen, was wir alle haben, ist ein Weltzugang. Andere nennen es Weltanschauung oder Weltsicht oder was auch immer.
Und in der Sozialforschung situiertes Wissen, situated knowledge, also die Einsicht, dass es einen Unterschied macht, mitzureflektieren, wo stehe ich. Standpunkt sagt ja schon das Wort, dass ich an einem gewissen Punkt stehe, gerade nicht die Gottesperspektive, sondern ich stehe da und habe eine gewisse Perspektive. Und das hat sich in den Sozialwissenschaften sehr stark durchgesetzt. Und insofern ist es fast ein bisschen kurios, dass es bei den Religionswissenschaften, dass man sich da noch offenbar schwer tut.
Aber ich würde nicht generell sagen. Also ich würde wie sagen, es gibt wie eine Schwierigkeit, also weil häufig ist man sehr reflektiert, wenn es um die kulturelle Situiertheit geht, Eurozentrismus und solche Dinge, das wird dann sehr reflektiert in der Religionswissenschaft. Aber was ich eben sehe, ist, dass nicht reflektiert wird, dass man, dass die säkulare Perspektive auch eine Situiertheit ist.
Und es gibt so wie den Ethos zu sagen, ich forsche professionell, aber was ich selber glaube, das ist Privatsache. Mhm. Das ist so ein Narrativ, das das ausdrückt, dass ich meine Situiertheit da jetzt nicht so gerne einbringen möchte.
Ja, und ich glaube, da wäre es eben häufig auch relevant, sich zu überlegen, was verstehe ich denn unter Religion und was verstehe ich darunter, wenn ich denke, dass ich eben auch nicht religiös bin. Also was weil ich glaube, das ist dann auch immer eine Hintergrundfolie im Kopf, die mitläuft, nach der ich dann sozusagen auch wieder suchen gehe. Und ich glaube, da ist es eben häufig so, dass mehr reflektiert wird, was heißt es, religiös zu sein, als reflektiert wird, was heißt es denn, nicht religiös zu sein. Und da sehe ich ein Defizit in der Religionswissenschaft, aber nicht überall,
okay.
Wie gesagt.
Ja, ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich habe das zu pauschal gesagt. Ich möchte noch auf eine Forscherin hinweisen, Lena Salaime. Das ist eine palästinensische Forscherin. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken. Die hat, die forscht zu dem Thema unter anderem The Eurocentrism of Secularism, also das Eurozentrische des Säkularismus. Und sie sagt, Säkularismus ist eine moderne Ideologie. Und sie sagt, Religion ist eine moderne säkulare Kategorie. Und da sei der Trick, das Säkulare vom Religiösen zu unterscheiden und im nächsten Schritt dann die nicht westliche Tradition zur Religion zu erklären. Und da läuft dann die Wertung mit irgendwie auch was Rückständiges. Und sie sagt, das ist sehr häufig benutzt worden, um auch Kontrolle zu gewinnen, durchaus auch koloniale Kontrolle. Und ich zitiere, anstatt neutral, objektiv oder überlegen zu sein, ist der Säkularismus subjektiv, voreingenommen und oft kolonial. Unterschreibst du das?
Ja, ich würde auch sagen, dass das Säkulare sozusagen eine Perspektive ist, aus der heraus Religion definiert und auch reguliert wird. Und ich glaube, es ist, also ich finde, Säkularismus ist, es gibt wie, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Art und Weisen sozusagen, aus der säkularen Perspektive Religion zu definieren und eingrenzen zu wollen und so weiter und so fort, die nicht zwangsläufig säkularistisch sind.
Da würde ich, glaube ich, helf uns nochmal mit dem, ja, mit der Unterscheidung. Das ist eine subtile Begriffsunterscheidung.
Ja, genau. Säkularismus ist eine Ideologie, sozusagen die Religion vor allem über negative Attribute definiert, eben wie rückständig, vormodern und so weiter. Und eben die dann Religion auch sozusagen nicht konform sieht mit der Moderne. Und das Säkulare ist aber nicht zwangsläufig Säkularismus. Das Säkulare ist mehr in dem Sinne eine Kategorie der Wahrnehmung, also man würde sagen eine epistemische Kategorie. Da geht es darum, sozusagen, das ist die Hintergrundfolie in unserem Kopf, wenn wir auf die Welt schauen, wenn wir die ordnet, wie wir diese Welt wahrnehmen, welche Kategorien die wir bilden. Und dass, wenn ich in einer nicht säkularen Gesellschaft bin, dann sind diese Kategorien andere, als wenn ich in einer säkularen Gesellschaft bin. Und das ist deshalb sozusagen das Normale, wie du es vorhin auch gesagt hast, die Norm in einer säkularen Gesellschaft, wie dann eben auch Religion verstanden wird. Das muss aber eben nicht säkularistisch sein. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig abwertend sein. Das ist der Unterschied, wo ich vielleicht etwas, das noch nuancieren würde, was sie gesagt habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das Säkulare bestimmt, wie wir Religion definieren und verstehen.
Verstehe. Wichtig ist vielleicht auch zu betonen, dass das Säkulare nicht eine westliche sozusagen Spezialität nur ist, mhm, sondern das gibt es überall sozusagen,
genau,
auf der Welt. Während
sagen,
diese,
ja,
Ideologie, die mit einer starken Wertung verbunden ist, dann nochmal getrennt zu beobachten, mhm, ist. Und zum Beispiel Staatswesen, die können, auch wenn sie säkular sind, kann das in die progressive, aber es kann auch in die autokratische Richtung gehen. Also das ist nicht so, wie vielleicht viele denken, das ist so immer gegeben. Also es ist säkular und das ist dann die demokratische Gesellschaft. Also da werden Dinge zu schnell in eins gesetzt.
Ja, absolut, das würde ich auch so sagen, ja.
Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, Raffaela. Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Kannst du uns noch einen Rat mit auf den Weg geben, wenn wir Religionswissen vermitteln möchten, egal ob wir uns selber religiös definieren oder säkular, worauf müssen wir achten?
Ich glaube, es braucht sehr viel Reflexionsfähigkeit und Willen zur Reflexion, eben sich bewusst zu machen, was verstehe ich unter diesen Begriffen, wo habe ich auch Wertungen drin, eben auch Wertungen wie eben Religion ist gut, wenn sie so und so ist, oder sie ist schlecht, wenn sie so ist, und ist das dann sozusagen tatsächlich etwas, was in der Realität ich dann so wiederfinde, also eben zum Beispiel mit dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, mit dem Beten, 5-mal am Tag beten, ist das dann wirklich extrem? Oder kann ich Beten zum Beispiel auch positiv sehen als eine Art der Meditation oder so? Was sind meine Kategorien, mit denen ich an Religion und an religiöse Menschen herantrete? Und sind sie übereinstimmend mit der Realität? Oder sind sie eher vielleicht auch geprägt von einem historisch gewachsenen Religionsverständnis, das in der Schweiz auch noch eben stark vom Kulturkampf geprägt ist, von also dem Kampf zwischen Reformierten und Katholiken, zwischen wo es um die Trennung von Staat und Religion und so weiter ging. Also ein vielleicht auch ein veraltetes Religionsverständnis, das ich habe. Und bin ich so ehrlich mit mir selber, wenn es um meinen eigenen Weltzugang geht? So, das würde ich sagen, so diese Reflexion und auch die Empathie den anderen gegenüber, sie vielleicht mit Wohlwollen zu betrachten und nicht einfach auch nur abwertend.
Vielen Dank. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg und unseren Zuhörenden danke ich fürs Zuhören.
Danke vielmals. Noch kurz, du hast ja am Anfang noch gesagt, ich soll noch sagen, wie ich zur Religion stehe, aber ich weiß nicht, ob
gut,
du das noch machen
möchtest. Gut, dass du dran denkst.
Ich antworte häufig, wenn mich die Leute fragen, ob ich religiös bin, dass ich das nicht bin, weil es einfacher ist. Weil ich dann nicht einsteigen muss in diese ganze Frage, was ist religiös und was ist nicht religiös und weshalb könnte ich mich so oder so bezeichnen. Und ich denke einfach sozusagen, dass die Leute dann vielleicht eher verstehen, was sie oder was, wie sie mich einordnen können. Aber eigentlich ist es schon komplex, weil ich würde für mich sagen, dass ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe durchaus eine religiöse Praxis, ein gewisses religiöses Empfinden teilweise, das vorhanden ist. Ich habe einfach kognitiv nicht mehr wirklich einen Zugang dazu, was früher für mich eine Spannung war, aber da kann ich in der Zwischenzeit sehr gut damit leben. So.
Und da wissen wir ja auch im Laufe der Biografie, du bist noch sehr jung, kann sich da auch vieles ändern.
Exakt.
Die Theo Lounge gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die nächste Theo Lounge Folge gibt es in 3 Wochen und da erklärt der Theologe Jürg Präker, er ist Mennonit, wie du argumentieren kannst, wenn du Pazifist bist und man dir weismachen möchte, du seist naiv. Revlab.